Sie heute gesagt haben, aber wer weiß es, woran liegt es? Heute haben wir nicht nur einen Wochenspruch, sondern heute gibt es auch noch einen Tagesspruch. Und der passt wunderbar jetzt für heute Nachmittag. Was haben wir heute für einen besonderen Tag? Johannestag, der 24. Juni, das ist Johannes. Das ist einer der längsten Tage im Jahr. Und da gibt es ganz viel Licht. Und deshalb auch dieses Wort, ich muss abnehmen, sagt Johannes, und ein anderer muss zunehmen. Und Johannes sagt es im Blick auf Jesus, weil da ein anderer kommt, der eine größere Bedeutung hat. Und es ist wunderbar, auch mit dem Licht zu sehen, das Tageslicht, das jetzt leider schon wieder abnimmt. Sagt, ich muss abnehmen, jetzt nimmt schon wieder das Licht ab. Und es geht dann auf Weihnachten zu, die Geburt. Und ab der Geburt Jesu, da kommt das Licht in die Welt, da nimmt es dann wieder zu. Das ist einer der dunkelsten Tage. Also das Licht heute, genießen wir es nochmal, bis fast um 10 Uhr ist es draußen noch einigermaßen hell, die längsten Tage des Jahres Johannes. Und ums Licht geht es auch heute in dem Predigtext, den ich Ihnen mitgebracht habe. Vom vierten Sonntag nach Trinitatis, einer der Texte, die da für diesen Sonntag vorgesehen sind, das Licht, das Augenlicht. Darum geht es, um das Augenlicht. Lukas, 6. Kapitel. Jesus sprach, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Und dann heißt es, was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester, halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, beginnen wir mit dem bekannten Bild, das uns hier zum Schluss vom Predigttext begegnet. Es ist sprichwörtlich geworden. Der Balken im eigenen Auge. Wenn es um unser Auge geht, dann ja, sind wir sehr sensibel und das zu Recht. Also manche tragen ja Kontaktlinsen hier, das weiß ich. Und ich habe das auch schon mal ausprobiert. Aber da ins eigene Auge zu fassen, die Linse rein und wieder rauszuholen, also da darf man nicht allzu sensibel sein oder vielleicht auch mit Übung. Aber das kostet viel Überwindung. Mancher von uns hat eine Augen-OP hinter sich. Oder manche vielleicht noch vor sich. Der grüne Star, der graue Star, Korrektur der Sehschärfe in die Ferne oder in die Nähe. Wenn es um so einen Eingriff geht, dann nehmen wir das nicht auf die leichte Schulter. Uns steht buchstäblich vor Augen, dass es da um unseren Augapfel geht. Und den Augapfel, den hüten wir auch. Wie unseren Augapfel. Da möchten wir, dass nichts ins Auge geht. Also wir merken, wie viele Sprichworte und Redenswendungen sich um das Auge, um den Augapfel ranken. Und das bedeutet ja schon, ja, dass es da um etwas sehr Sensibles geht. Und das nicht von ungefähr. Denn das Auge sitzt ja auch in der Augenhöhle. Also zurückgesetzt, um geschützt zu sein, geschützt, damit, wenn mal was schief geht, man mit einem blauen Auge noch davonkommt. Aber dass das Auge eben geschützt bleibt. Wehe also, wenn auch nur ein kleinstes Teilchen mal im Auge landet. Beim Fahrradfahren zum Beispiel halte ich sofort an und gucke, dass das Auge wieder in Ordnung kommt. Und jetzt behauptet Jesus, dass wir einen ganzen Balken im Auge haben. Und Martin Luther, der ja für seine drastische Sprache bekannt ist, der hat einmal gesagt, dieser Balken im eigenen Auge, der ist so groß, dass man Schweinetröge daraus bauen könnte. Also ein Schweinetrog, der hat schon so einen Durchmesser, dass man den da aushöhlen kann. Also ein ordentlicher Balken, so ein ganzer Baumstamm. Ganz besonders brisant wird dieses Thema, und darum geht es Jesus, wenn es jetzt ums Thema Richten geht. Denn gerade beim Richten soll es ja objektiv zugehen, dass man da genauen Blick hat, der genaue Blick, der nicht getrübt ist, eine uneingeschränkte Sicht. Und gerade da ist unsere Sicht eingeschränkt, sagt Jesus. Wenn wir einander richten und dabei im eigenen Augen einen Balken haben. Und das kann ja nur ins Auge gehen. Wenn so gerichtet wird, da kommen wir nicht mit einem blauen Auge nur davon. Und Jesus fordert deshalb, richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Ja, ideal wäre unsere Welt dann, wenn keiner richten müsste, wenn keiner richten würde und wenn auch niemand gerichtet werden muss, wenn keiner verdammt werden muss. Aber Fakt ist, wir werden gerichtet und wir richten andere. Und das geschieht nicht im Gerichtssaal. Das geschieht im Alltag. Unser Alltag ist der Schauplatz vom Richten und Verdammen. Und das sieht zum Beispiel so aus. Wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben, dann richten wir sofort unseren Blick auf sie. Wir machen uns ein Bild vom anderen. Das gibt uns Sicherheit. Es verhilft uns dazu, dass wir den anderen zunächst mal irgendwie einordnen können, vielleicht auch in eine Schublade stecken. Das beruhigt, wenn man den anderen meint, ja, zu wissen, wo man den hinstecken kann. Und das geschieht also in Blitzeschnelle mit dem ersten Blick, den wir da haben. Da beginnen wir zu unterscheiden, zu bewerten, zu richten, aber auch ja schon zu verdammen. Und das eben mit einem ersten Blick, da steht unser Urteil oft fest. Jeder hat da so seine Lieblingskategorien, die da oft schon im Unterbewusstsein greifen, ohne dass man das also ganz bewusst steuert. Wo kommt der andere her? Wie sieht der eigentlich aus? Wie spricht der? Kann der Schwäbisch oder schwätzt der irgendwas anderes? Und man dann sofort merkt, ist aber nicht ganz so sympathisch. Wie ja, ist sein sozialer Status? Was hat er für eine Bildung? All diese Dinge, da fangen wir sofort an, den anderen da einzuschätzen und einzuordnen. Und gefährlich wird diese Art zu richten dann, wenn wir den anderen dadurch abrichten, um uns selbst aufzurichten. Der Zusammenhang, der ist folgender. Je kleiner wir den anderen machen, umso größer erscheine ich selber. Indem wir den Wert des anderen mindern, steigt scheinbar unser Wert. Wenn ich mich mit Menschen vergleiche, denen es schlechter geht oder die ich schlechter mache, dann scheine ich mich dadurch besser zu fühlen. Und ein bisher unbekanntes Maß von diesem Richten und Verdammen, das findet jetzt auch im Internet statt, in den sozialen Medien. womöglich noch anonym. Dann sind alle Schranken von Anstand und von Würde und von Recht gefallen. Und es wird gelästert, verdammt und verurteilt. Und dabei tritt auch ein Echo-Effekt zutage. Also Leute, die solche Kommentare schreiben, die haben schon ihre Verteillisten, wo sie das hinschicken, und andere wiederum antworten drauf und schicken das auch wieder hin. Und dann geht es hin und her und schaukelt sich hoch. Dieser Echo-Effekt, der führt dann zu einem Shitstorm. Das ist ein neues Wort, also zu einer riesigen Welle von Empörung und von ungerechtem anonymen Richten und Abrichten und Verurteilen und Verdammen. Wir urteilen mit einem Balken im Auge, und mit dem Urteil, das wir fällen, verurteilen wir auch uns selber. Wer mit dem Zeigefinger auf andere zeigt, der zeigt gleichzeitig mit drei Fingern auf sich selber. Was für eine Erlösung, was für eine Befreiung, wenn uns in diesem Schlamassel von Richten und Gerichtet werden, vom Verdammen und Verdammt werden, wenn uns da diese Nachricht von Jesus erreicht. Euer Vater im Himmel ist barmherzig. Euer Vater ist barmherzig. Er richtet dich nicht. Er richtet dich nicht zugrunde, im Gegenteil, er richtet dich auf. Und deshalb kannst auch du barmherzig sein. Deshalb kannst auch du aufs Richten verzichten und anderen barmherzig sein. Wer das so sieht, dem ist der Balken aus dem Auge genommen. Wer das erkennt, dem ist der Dorn aus dem Auge gezogen. Ein Dorn im Auge haben, das muss man sich mal vorstellen, wie schmerzhaft das ist. Und wenn dieser Dorn gezogen ist, ja, dann kann das heilen, dann kann der Schmerz nachlassen. Durch die Barmherzigkeit. Von Barmherzigkeit war ja beim Richten und Verurteilen gar nicht die Rede. Wie auch, es geht doch beim Richten und Verdammen herzlos zu. Und Gott im Himmel, er ist barmherzig, das Herz steckt da drin. Er schätzt euch und deshalb, ja, ist es nicht nötig, auf Kosten anderer zu leben, weil wir wertvoll sind, weil wir geschätzt sind, weil Gott uns wert achtet. Ihr seid vom Urteil anderer nicht abhängig und deshalb müssen wir nicht andere richten und können barmherzig sein, andere wertschätzen. Du brauchst also niemanden abwerten, kleinreden, verurteilen, um dich selbst dadurch aufzuwerten. Du bist in Gottes Augen wertgeachtet. Und so kann uns nur Gottes Barmherzigkeit, wenn wir die erleben dürfen, nur die kann uns vom Richten und Verdammen befreien. Und ich meine, es lohnt sich, dass wir das Wort Barmherzigkeit mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Lange Zeit war das Wort Barmherzigkeit bei unseren Vorfahren unbekannt. Das ist interessant. Die Germanen, diese vorchristlichen Genossen, die kannten eine Eigenschaft, wie es Barmherzigkeit zum Ausdruck bringt, nicht. Das spielte in dieser Gesellschaft, in dieser Kultur keine Rolle. Ideal war das Gegenteil, Härte zu zeigen. Härte natürlich gegenüber dem Feind, aber auch Härte gegen sich selbst. Als christliche Missionare nach Germanien kamen, dann mussten sie erst ein Wort für diesen Begriff der Barmherzigkeit, also dieses Wort Barmherzigkeit selber, mussten sie erstmal erfinden. Und sie haben das getan, indem sie sich an die lateinische Bibel gehalten haben. Die war da, Bibel auf Latein, und da ist dieses Wort umschrieben mit dem Begriff Misericordia, die Misericordia. Und die haben gesagt, Misere, das kennen wir, die Misere, das ist das Übel, das ist das Elend, das ist die Armut, wenn man in der Misere steckt. dann ist man elend und arm dran. Und Cordia, wenn man zum Kardiologen geht, ja, da geht man zum Herzspezialisten, also Cardi, da steckt das Herz drin, also die Misere, das Elend des Herzens. Und wenn jetzt einer beim Armen herzig ist, wenn er Erbarmen hat, wenn er barmherzig ist, dann ist er eben beim armen Herzen und dann ist er barmherzig. Und so können wir uns dieses Wort herleiten aus diesem schönen lateinischen Begriff. Und dieses Wort der Barmherzigkeit, das mussten sie jetzt erstmal unseren Vorfahren nahe bringen, dass es so etwas wie Barmherzigkeit gibt. Und Jesus sagt, ihr könnt barmherzig werden, wenn ihr die Barmherzigkeit Gottes euch erstmal selber vor Augen führt. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, da haben wir auch dieses schöne Wort, da wird es ganz praktisch gemacht, wie Barmherzigkeit konkret aussieht. Wer barmherzig ist, der geht an der Not, am Elend, am Armsein des anderen Menschen nicht vorbei, der unter die Räuber gefallen ist. Er hilft nicht von oben herab, sondern er steigt herab vom hohen Ross und kommt erstmal auf dieselbe Ebene wie der andere. Wenn der gefallen ist, dann muss er sich sogar noch nach unten bücken zum anderen. Und so hat es auch Gott gemacht, wenn er in Jesus zu unserem armen Herzen kommt, in unser Elend, in unsere Not. Gott wird barmherzig, indem er Mensch wird. Barmherzigkeit heißt dann nichts anderes, als den Menschen ein Mitmensch zu werden, für den Menschen an meiner Seite ein Herz haben und ja, ihm mein Herz zu schenken. Und das war ja auch die Ausgangsfrage vom Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wer ist eigentlich mein Nächster? Barmherzig sollen wir sein und nicht richten und nicht verdammen. Es geht noch weiter in unserem Bibeltext und es werden zwei ganz positive Begriffe genannt. Wenn wir nicht richten und nicht verdammen sollen, was sollen wir tun? Und jetzt kommt der Begriff vom Geben und vom Vergeben. Jesus sprach, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Und für dieses Geben und Vergeben, da wird ein Maß genannt. Ein Maß, früher, da hat man, wenn man sich überlegt, dass da das Getreide zum Beispiel ja, gemessen wurde, da hat man dann diese Maßschaufel genommen, hat die rein in den Kornsack und dann wurde dieses Maß genommen. Heute auf dem Markt vielleicht auch noch so, was gibt es da, Kastanien oder Erdnüsse oder so, das wird heute noch so mit so einem Maß geschöpft. Und es soll also ein volles Maß sein, ein gerütteltes Maß. Also da wird gerüttelt, damit auch die ganze Luft rausgeht, damit sich diese einzelnen Körner da auch richtig satt reinsetzen. Ein volles, ein gedrücktes, drückt man rein, ein gerütteltes und ein überfließendes. Also nicht nur so eben flach, sondern das soll ja richtig überfließen. So voll soll dieses Maß sein, dass man in euren Schoß geben wird. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Das heißt also im Geben, im Vergeben, nicht kleckern, sondern glotzen, ja überfließen, soll unser Maß sein, wenn es ums Geben und ums Vergeben geht. Denn mit dem Maß, mit dem ich gebe und vergebe, wird auch mir gegeben und vergeben. Und gut, wenn dann dieses Maß gerüttelt voll ist. Zum Schluss. Jesus ruft uns auf, wie Gott barmherzig zu sein. Er widerspricht diesem Sprichwort, wie du mir, so ich dir. Das heißt ja, das Maß, das ich von dir bekomme, mit dem Maß gebe ich auch dir zurück. Gibst du mir wenig oder gar nichts, ja, dann hast du auch von mir wenig bis nichts zu erwarten. Aber Jesus sagt stattdessen, wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir barmherzig ist, so bin ich mit dir barmherzig. Und wenn ich nicht gerichtet werde von Gott, so darf ich mir das auch herausnehmen, andere nicht zu richten. Wenn wir barmherzig sind, dann sind wir ganz nah am Herzen Gottes dran. Denn sein Herz, das ist der Ursprung vom Erbarmen. Amen.